Der Bibeltext für die Predigt steht in 2. Korinther, Kapitel 3, Verse 1 bis 3 nach der neuen Genfer Übersetzung. Fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder haben wir es, wie so manche andere, nötig, euch Empfehlungsbriefe vorzulegen oder uns Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen? Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unsere Herzen, ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen.
Ja, heute schließen wir diese Mini-Reihe ab mit dem Titel Wozu ist Kirche da? Und letzten Sonntag hat der Steffen gesagt, dass Kirche dazu da ist, Versöhnung zu bringen. Versöhnung für uns persönlich, Versöhnung für unsere Familien, für unsere Stadt, für unser Land. Und heute wird ein Schwerpunkt auf Veränderung sein, dass Kirche dazu da ist, um uns zu verändern. Und beides ist dann die Grundlage für die neue Reihe, die wir nächste Woche starten. Die heißt Zwischen Traum und Wirklichkeit, Partnerschaft, Liebe, Sex und Gott. Und ich weiß, dass ihr jetzt alle am liebsten die jetzt schon hättet, aber Versöhnung und Veränderung sind die Grundlage und die brauchen wir noch davor. Also, wozu ist Kirche da? Ist eine richtig gute Frage. Vielleicht kennst du die Reaktion, wenn jemand rausfindet, dass du in die Kirche gehst. Und die ist dann irgendwie so, was? Wieso das denn? So, Glaube für dich persönlich, das wäre noch okay, aber organisierte Religion, das ist ja wohl das Schlimmste. Und normalerweise hört man dann so eine kleine Vorlesung über Kirchengeschichte, selektive Kirchengeschichte. Da kommen dann die Kreuzzüge, die Hexenverbrennung, die Inquisition, der Konflikt der Kirche mit Galileo. Und dann noch heute aktueller die Missbrauchsskandale, Geldverschwendung und diese ganzen Sachen. Und dann, nachdem man dann quasi auf dem dritten Bildungsweg aufgeklärt wurde, kommt dann so ein erwartungsvoller Blick. Was sagt man dann? Also wenn du deshalb von mir erwartest, die Kirche zu verlassen, dann sei bitte selbst so konsequent und gib die deutsche Staatsbürgerschaft auf. Denn Deutschland hat auch nicht gerade die beste Geschichte. Ich habe die Antwort ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ich weiß noch nicht, ob die so förderlich ist für das Gespräch. Aber ich finde es traurig, auch wenn es zum Teil wirklich berechtigt ist, dass viele von uns ein negatives oder zumindest ein skeptisches Bild von Kirche haben. Und vielleicht sind so Sachen wie irgendwie die Kreuzzüge, aber oft sind es viel persönlichere Sachen, die man selbst erlebt hat, Leute, die man kennt, wo man denkt, boah, das ist echt irgendwie nicht cool. Das ist nicht attraktiv für mich. Und ich glaube, wir müssen wieder entdecken, was Kirche sein kann für uns persönlich, für unsere Stadt und für unser Land. Entdecken, wie Kirche sich ursprünglich gedacht war, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und dazu müssen wir zurück in die Bibel schauen. Wenn wir ein klares Bild davon haben, wie Kirche sein soll, dann werden wir entdecken, dass die vielen Negativbeispiele, die wir vielleicht selber erlebt haben, eigentlich ins Gegenteil verkehren, was Kirche eigentlich ist. Ja, vielleicht den Namen Kirche gar nicht verdient haben. Und ein klareres Bild von Kirche hilft uns selbst aber auch, selbstkritisch zu sein und uns schon bei selbst viel kleineren Dingen zu hinterfragen und korrigieren zu lassen. Und der heutige Text, den wir gehört haben, der gibt uns ein sehr starkes Bild davon, wie Kirche sein soll und hoffentlich, wie Kirche bei uns auch sein wird. Und ich sehe drei Eigenschaften von Kirche, die in diesem Text stecken. Das eine ist, Kirche ist persönlich. Das zweite ist, Kirche ist öffentlich und das dritte ist, Kirche ist herzensverändernd. Dieser Text steht im gleichen Brief, den wir schon letzte Woche als Predigttext hatten. Und zwar ist er geschrieben von Paulus. Und Paulus hat eine Kirche gegründet in Korinth, und zwar 50 nach Christus, und ist dann weitergezogen. Und die Beziehung zwischen Paulus und seiner Kirche, die ist ein bisschen kompliziert. Der hat die mal besucht und es waren nicht so der tolle Besuch, weil das eher auf Konfrontation ging. Es war sehr schmerzhaft. Und er hat gesagt, boah, das will ich nicht nochmal haben und hat deshalb im zweiten Anlauf einen Brief geschrieben. Der wurde relativ gut aufgenommen. Aber es gab immer noch ein paar Probleme und dann hat er jetzt hier einen zweiten Brief geschrieben, in dem unser Text heute steht. Und der Paulus hatte in dieser Kirche ganz viele Kritiker. Ja, kritisieren hat schon vor 2000 Jahren sehr viel Spaß gemacht, genau wie heute. Und er hat in dieser Kirche viele Kritiker. Und die haben gesagt, schau mal, es gibt ja noch ganz viele andere Prediger, andere Apostel, andere Lehrer. Und die sagen viel schönere Sachen als der Paulus. Außerdem sind die viel begabter, die sind viel redegewandter, die sind in ihrem Auftreten viel selbstsicherer und vor allem, die haben Referenzen. Das heißt, die haben Leute, die den Empfehlungsbriefe ausstellen. Schaut euch doch mal den Paulus an. Das ist ein schwacher Mann, der ist oft krank, der hat keine beeindruckende Persönlichkeit, rhetorisch nicht geschliffen und er arbeitet unbezahlt und was kostenlos ist, ist ja immer schlechte Qualität. Was nimmt der sich eigentlich raus, uns ins Leben zu sprechen, uns zu kritisieren? Und ist das überhaupt ein Dienst, der von Gott gesegnet ist? Weil wenn Gott mit jemandem ist, dann muss er doch gesund sein und begabt sein und reich sein. Also zumindest mal so ein Empfehlungsschreiben, so eine Referenz sollte der mal vorlegen. Und so Empfehlungsbriefe zu schreiben, das war damals ganz üblich und verbreitet. Ja, das war eine Zeit ohne Telefon, ohne WhatsApp, ohne E-Mail, ohne Online-Bewertungssysteme. Da konnte man nicht kurz anrufen und sagen, hey, ich schicke dir meinen Freund dabei, der ist ganz in Ordnung. Man konnte auch nicht nachschauen, sondern man musste dann so Empfehlungsbrief den Leuten mitgeben. Das war quasi dann die Bestätigung, diesem Typ kannst du vertrauen, den kannst du ruhig in dein Haus aufnehmen, der ist in Ordnung. Und es war gang und gäbe in der Zeit, so Empfehlungsbriefe zu schreiben und der Paulus hat es selbst auch gemacht. Also in ganz vielen Briefen empfiehlt er Mitarbeitern, sagt, das ist ein guter Mann, nehmt ihn auf, behandelt ihn gut, der kann euch helfen. Das heißt, es wäre das Einfachste gewesen für Paulus, jetzt einfach zu sagen, okay, ihr wollt einen Empfehlungsbrief von mir, liebe Korinther, ich gebe euch einen. Aber der Paulus macht es nicht. Und er weigert sich aus zwei Gründen. Das erste ist, er sagt, ich werde mich nicht darauf einlassen, auf eine Art von Empfehlung, wie ihr sie wollt. Was ihr macht, ist, ihr schaut auf Kompetenz und ihr schaut auf Gaben und ihr vergleicht Leute miteinander. Und dahinter steckt ein Bild von Kirche, was ihr habt. Vielleicht ein Bild von Kirche wie eine Dienstleistung, wo es ein professionelles Angebot gibt für alle Bedürfnisse. Ja, wo der Psychologe oder Motivator am Sonntagmorgen alle für die Woche fit macht. Oder da steckt das Bild dahinter von Kirche wie ein Kabarett oder ein Theater oder ein Konzert, wo alle Begabten auf der Bühne sind und die anderen bewundern die und werden entertained. Und wenn Kirche so wäre, dann habt ihr recht, dann käme es auf meine Kompetenz, auf meine Gaben an und dann wäre Kirche ein Ort für die Schönen, für die Reichen, für die Gesunden, für die Überflieger. Aber das ist nicht Kirche, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Kirche ist eigentlich ein Ort, wo Gottes Kraft in menschlicher Schwäche und Begrenztheit zum Ausdruck kommt. Das ist Kirche. Und wenn ich euch ein Empfehlungsschreiben gebe und euch sage, wie toll ich bin, oder andere sagen, wie toll ich bin, dann untergrabe ich dieses Bild von Kirche, wie Kirche eigentlich sein soll. Ich werde mich auf euer Vergleichsdenken nicht einlassen. Und das Coole ist, dass dann Kirche persönlich wird, weil es ein Ort ist, wo man ehrlich sein kann, wo man transparent sein kann, wo man schwach sein darf, wo man nicht der Star sein muss. Und deshalb ist dieser Brief, den der Paulus schreibt, auch so unglaublich persönlich. Ich glaube, es ist der persönlichste Brief, den wir haben. Der gibt uns einen ganz tiefen Einblick in das Leben von Paulus, in sein Herz, in das, womit er zu kämpfen hat, in das, was ihm wehtut, in das, wo er leidet. Und der zweite Grund, warum er keinen Empfehlungsbrief schreibt und nicht darauf eingeht, ist, dass er sagt, wir haben doch eine persönliche Beziehung. Ihr kennt mich doch. Ich hab die Gemeinde gegründet. Ich war Pastor bei euch. Ihr habt doch gesehen, wie ich mich für euch eingesetzt habe. Ich war 1,5 Jahre bei euch, habe mit euch gelebt, das Leben geteilt. Ist unsere Beziehung so schlecht geworden, dass ihr jetzt Empfehlungsbriefe nötig habt von mir? Paulus sagt, ihr seid mir aufs Herz geschrieben. Mir und meinen Mitarbeitern. Wir tragen euch immer mit euch, egal wo mit uns, egal wo wir hingehen. Wir machen uns Sorgen um euch. Wir beten für euch. Wir schreiben euch Briefe, wir besuchen euch. Wir verdienen anderswo unser Geld, damit wir euch kostenlos dienen können. Wir teilen unser Leben, wir sind mit Herzblut dabei. Uns liegt so viel an euch. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich im letzten Jahr immer wieder, wenn ich Paulus gelesen habe und jetzt besonders in der Vorbereitung auch, dass mich das getroffen hat. Einfach die Liebe, die der Paulus für seine Gemeinde hat, für die Kirche in Korinth. Wie er so dabei ist, wie er sich voll und ganz für sie einsetzt. Und es hat mir gezeigt, dass ich echt noch viel zu lernen habe und viel zu wachsen habe. Und bei mir ist es besonders bewusst geworden, so beim Thema Gebet, wenn ich merke, wie wenig ich für euch bete. Und es gibt bestimmt noch viel mehr Dinge, wo ihr merkt, wo ich zu mit mir selbst beschäftigt bin oder Dinge vernachlässige. Und ich möchte euch da auch um Vergebung bitten und mich entschuldigen, weil Kirche sollte der Ort sein, wo wir das Leben teilen, wo wir füreinander einstehen. Und Paulus ist hier ein richtig großes Vorbild. Er lebt uns vor, wie Kirche persönlich ist, wie man sein Herz offenlegt, wie man um gute Beziehungen kämpft. Und ich bin in einer Kirche groß geworden, die war immer klein, da war es relativ einfach, persönlich zu sein. Aber wie ihr sicher merkt, wächst mittendrin. Und ich glaube, dass es deswegen schwieriger wird, dass wir eine persönliche Kirche bleiben. Aber, dass wir persönlich bleiben, ist unaufgehbar, ist Teil von unseren Kernwerten. Wir haben in unseren Kernwerten Gemeinschaft und Kleingruppen. Und ich glaube, dass Kleingruppen einfach immer wichtiger werden, je mehr wir wachsen, damit mittendrin so ein Ort sein kann, wo wir ehrlich sein können, transparent sein können, unser Leben teilen können. Und vielleicht hilft der Kaffee im Anschluss auch dazu. Also Kirche ist persönlich, das ist total wichtig. Das Zweite ist, dass Kirche öffentlich ist. Paulus weigert sich also, einen Empfehlungsbrief zu schreiben oder sich mitgeben zu lassen, aber er sagt dann, ihr seid mein Empfehlungsbrief. Er sagt nicht, ich habe keinen, sondern ich habe einen, nur ihr habt es nicht gecheckt. Ihr seid mein Empfehlungsbrief. Meine Qualifikation, die steht nicht auf Papier, sondern die besteht in Menschenleben, die verändert worden sind. Und so soll es auch bei uns sein. Das Aushängeschild von mittendrin ist in letzter Konsequenz nicht ein Flyer, nicht mal unsere tolle Homepage, sondern euer Leben. Wir sind mittendrin und wir sind das Aushängeschild von mittendrin. Die Bibel, die benutzt ganz viele Bilder für Kirche. Das Bild von der Herde oder vom Körper oder vom Tempel, das sind vielleicht die bekannteren. Dieses Bild vom Brief, Kirche als Brief, ist vielleicht nicht so bekannt, aber ich finde es ein ganz starkes Bild. Ein Brief hat immer jemanden, der einen Brief schreibt und jemanden, der einen Brief empfängt. Wer ist hier der Verfasser von diesem Brief? Paulus schreibt, dieser Brief ist von Christus, also von Jesus geschrieben. Ich hatte einen Freund, der war Informatiker und der konnte E-Mails schreiben von einem falschen Absender. Der konnte den Absender fälschen und er hat sich damit schöne Späße erlaubt, E-Mails im Namen anderer Leute geschrieben. Und man musste dann immer, man musste natürlich, wenn man das gut machen will, schauen, dass dann der Stil und der Inhalt von der E-Mail auch zu dem Typen passt, in dessen Namen man den schreibt. Sonst fliegt es auf. Und er hat das relativ gut gemacht. Ja, also das ist total wichtig, dass es passt. Und diese Frage müssen wir uns auch stellen. Wenn wir im Brief sind, passt das, was wir sagen und wir leben, passt es zu Jesus, der der Verfasser von diesem Brief ist? Passt es zu seinem Charakter und zu seinem Schreibstil? Das ist eine selbstkritische Frage, die wir uns als Kirche stellen müssen. Oder klingt es mehr nach so, was wir leben und kommunizieren, klingt es mehr nach das, was wir schon immer mal sagen wollten? Trägt dein Leben die unverkennbare und einzigartige Handschrift von Jesus? Ja, Kirche ist auch keine Massenmail, ja, die an alle Leute geht und für alle gleich ist, sondern sie hat eine individuelle Handschrift. Sie ist geschrieben von Jesus selbst. Und das Zweite ist, dass dieser Brief natürlich an Leute geht. Es gibt so ein Jazzstück, wo der Text ist, ich schreibe mir selbst einen Brief und mache mir vor, er käme von dir. Und das Lied malt dann so schön aus, was alles Tolles in diesem Brief drin steht und den man sich selbst schreibt und dann eigentlich sich vorstellt, der wäre von jemand anders. Niemand schreibt sich ernsthaft selbst einen Brief und schickt den ab. Zumindest kenne ich niemanden. Wer einen Brief schreibt, schreibt ihn an jemand anderes. Möchte, dass der ankommt, möchte, dass der gelesen wird von jemand anderem. Und dieser Brief hier, dieser Empfehlungsbrief, ist nicht für eine Einzelperson geschrieben, sondern für alle Menschen. Es ist ein öffentlich zugänglicher Brief. Es ist noch mehr öffentlich als zum Beispiel so ein offener Brief an die Kanzlerin. Ja? Den können und sollen vielleicht alle mitlesen, aber trotzdem ist er an die Kanzlerin gerichtet. Aber dieser Brief Kirche ist nicht an eine Person gerichtet, sondern an alle Menschen. Und deswegen ist Transparenz und Zugänglichkeit für Kirche absolut essentiell. Kirche ist kein Selbstzweck. Kirche ist keine Subkultur. Kirche ist kein Eingeweihtenclub. Jemand hat mal gesagt, wir, also in Bezug auf Christen, sind die einzige Bibel, die Menschen lesen werden, die sonst keine Bibel lesen. Und hoffentlich ist es so, dass wenn sie unser Leben lesen, dieser Brief, dass sie dann auch Lust bekommen, die Bibel zu lesen. Im Deutschunterricht haben wir mal diskutiert, ob Kassenzettel Literatur sind. Das ist diese Schwachsinnsdiskussion, die man im Deutschunterricht immer führt. Und ich weiß nur, dass mein Interesse für Kassenzettel sich in Grenzen hält. Aber wenn ich einen persönlichen Brief von einem Freund bekomme oder sogar einen Liebesbrief, dann lese ich den ganz anders. Da bin ich dann viel interessierter und mit Leidenschaft dabei. Vermitteln wir den Eindruck, so ein langweiliger Infobrief zu sein? Ja, so eine bloße Nachschlagequelle. Wenn ich mit dem rede, dann kriege ich so eine geballte Ladung theologisches Fachwissen an den Kopf geknallt. Oder merkt man, dass Freundlichkeit einem entgegengebracht wird, dass man Interesse bekommt, dass wir Leidenschaft haben, wenn man mit uns redet? Ist unser Brief wirklich verständlich? Es gibt einen sehr coolen Artikel, den Erik Flügge geschrieben hat, über die Sprachfähigkeit von Kirche und vor allem von Theologen. Ich will da mal einen Ausschnitt daraus vorlesen. Der fing so an: Sorry, liebe Theologen, aber ich halte es nicht aus, wenn ihr sprecht. Es ist so oft so furchtbar. Verschrobene, gefühlsduselnde Wortbilder reiht ihr aneinander und wundert euch, warum das niemand hören will. Ständig diese in den 80ern hängen gebliebenen Fragen nach dem Sein und dem Sinn, nach wer ich bin und werden könnte, wenn ich denn zuließe, dass ich werde, was ich schon längst war. Hä? Ach bitte, lasst mich doch mit sowas in Ruhe. Die Zwischenüberschrift ist dann noch schlimmer als Juristen. Und am Schluss schreibt er dann: Darf ich einen Deal vorschlagen? Sprecht doch einfach über Gott, wie ihr beim Bier sprecht. Dann ist das vielleicht noch nicht modern, aber immerhin mal wieder menschlich. Nah und nicht zuletzt verständlich. Na denn, Prost. Also Kirche, wenn wir ein Brief sein wollen, dann müssen wir verständlich sein, dann müssen wir die Sprache sprechen, die Leute auch verstehen. Und vielleicht könnt ihr ja mithelfen, an der Sprachfähigkeit von mittendrin zu arbeiten, damit wir als öffentlicher Brief verständlich bleiben. Das dritte ist, dass Kirche herzensverändernd ist. Und das ist das Herz von diesem Abschnitt. Der Paulus stellt hier zwei Sachen gegenüber. Einmal zwei Schreibmittel, mit denen geschrieben wird, und zwei Schreibmaterialien, auf die geschrieben wird. Beim Schreibmittel sagt er, okay, dieser Brief, den Jesus schreibt, der ihr seid, dieser Brief, der ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und dieser Ausdruck, lebendiger Gott, den trifft man häufig in der Bibel an, weil Gott nicht bloß eine Idee ist, die in den Köpfen von Gläubigen rumschwirrt oder von Philosophen. Ja, wenn Gott nur eine Idee wäre, nur ein Konzept, nur ein Begriff, über das wir diskutieren, dann wäre Gott tot. Aber die Bibel besteht darauf, Gott ist ein lebendiger Gott. Völlig unabhängig davon, ob wir an ihn glauben oder nicht, er lebt, er ist real. Er hat ein Eigenleben, er denkt, er fühlt, er spricht, er interagiert, er handelt, er greift ein in diese Welt und in unser Leben. Und so ein Gott, der lebendig ist, der nicht tot ist, das ist die Grundlage für Veränderung. Ich wollte letztes Jahr ein paar Sachen bei mir arbeiten. Es waren so Sachen wie Pünktlichkeit, davon kann der Steffen ein Lied singen, Stressverhalten, einige andere Sachen. Und ich habe gemerkt, wie ich an Grenzen gestoßen bin, bei dem Versuch, mich zu ändern. Zum Teil ist es sogar schlimmer geworden, als es vorher war. Und ich musste mich leider mit diesem Wort veränderungsresistent beschreiben. Und es war frustrierend zu merken, wie schwer es ist, manches an mir zu ändern, wie tief Prägung gehen und Persönlichkeit. Und ich bin jetzt wieder dabei, mir aufzuschreiben, wo meine Schwächen sind, und mir zu überlegen, wo möchte ich in diesem Jahr wachsen, wo möchte ich mich in diesem Jahr verändern. Und der Grund, warum ich das mache, ist, dass ich Hoffnung habe, weil es für einen lebendigen Gott nichts gibt, was veränderungsresistent ist. Ja, weil Gott lebendig ist, ist in deinem Leben eine ganz tiefe Transformation möglich, die du alleine nicht hinkriegen könntest. Und das ist die Hoffnung vom Evangelium, dass Gott in unser Leben eingreift und uns verändert. Und hier ist spezieller noch vom Geist des lebendigen Gottes die Rede. Der Heilige Geist ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Gott besteht aus drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und der Heilige Geist ist diejenige Person, die in uns wirkt, die uns verändert. Ist die Kraft in unserem Leben, die uns neu macht. Also das ist das Schreibmittel. Es ist eine lebendige Person, die kräftig und mächtig ist, uns zu verändern. Und das Schreibmaterial, Da stellt Paulus hier gegenüber Steintafeln und Herzen aus Fleisch und Blut. Ich hatte eine Schulfreundin, die war Tochter von einem Theologieprofessor. Wir haben uns sehr gut verstanden. Ich bin dann zum Zivi nach Spanien und habe da gemerkt, oh, ich muss mich bei ihr für ein paar Sachen entschuldigen und habe ihr eine Mail geschrieben. Und dann hat sie zurückgeschrieben, entschuldigst du dich, weil du das ehrlich von Herzen meinst oder weil du das wegen deines Glaubens tun musst? Und ich war ganz schön schockiert, was für ein Verständnis von Glauben da in dieser Antwort zum Ausdruck kam. Ja, sie hat im Prinzip gesagt, entweder bist du ehrlich und meinst es so, oder du machst es nur aus Pflicht und Zwang, durch den Glauben motiviert. Und was sie nicht verstanden hat, ist, dass die gute Nachricht ist, dass Gott unser Herz verändert. Die Bibel will nicht ein Pflichtenkatalog für uns sein. Die will uns nicht Dinge aufzwingen, die wir tun sollen, weil die richtig sind, sondern sie will unser Herz verändern, damit wir plötzlich das wollen. Und ich war in der Zwickmühle, weil einerseits hätte ich sagen können, ja, ich meine es ehrlich. Und dann wäre sie bei ihrem Verständnis von meinem Glauben geblieben, was falsch war. Oder ich versuche es zu erklären und dann fühlt sie sich nur bestärkt, dass es ja nur religiöses Geschwafel ist. Und ich glaube, ich habe das nicht sehr gut hingekriegt. Aber es ist wirklich entscheidend, Gott möchte unser Herz verändern. Glaube ist nicht ein Pflichtenkatalog, etwas, was wir tun müssen, sondern es verändert unser Herz, sodass wir plötzlich neue Dinge wollen, die wir vorher gar nicht wollten und andere Dinge nicht wollen, die wir früher wollten. Und diese Steintafeln, von denen der Paulus hier spricht, ist eine Anspielung auf die 10 Gebote. Ja, die 10 Gebote wurden auf Steintafeln geschrieben und die 10 Gebote waren das Kernstück vom sogenannten alten Bund zwischen Gott und seinem Volk. Und das Problem mit diesem Bund war, dass in diesen Gesetzen, in diesen Steintafeln, keine Kraft steckte, um Menschen zu verändern. Das heißt, die Leute wussten, was Gott von ihnen will, aber sie hatten nicht die Fähigkeit, das umzusetzen. Und deswegen kamen dann Propheten auf den Plan, die gesagt haben, Gott verspricht einen neuen Bund und in diesem neuen Bund wird das steinerne Herz von euch ersetzt werden durch ein Herz aus Fleisch und Blut. Ihr bekommt ein neues Herz und dieses Herz eröffnet euch ganz neue Möglichkeiten zu leben. 1967 wurde die erste erfolgreiche Herztransplantation durchgeführt. Von einem südafrikanischen Arzt, der hieß Christian Barnard. Und er hat diese erste OP durchgeführt an Louis Washkansky. Und die war erfolgreich. Das Herz hat angefangen zu schlagen, der hat die OP überlebt. Und er hat als erster Mensch sein altes Herz in seinen eigenen Händen gehalten, in einem Glas. Der Arzt hat ihm sein altes Herz, was man ihm rausgenommen hat, gegeben. Und er konnte sich das anschauen. Und hat das lange angeschaut, auf dieses Herz. Und nach 10 Minuten Stille hat er dann gesagt, Mann, bin ich froh, dass ich das alte Herz nicht mehr habe. Und so reagiert jeder, der von Gott ein neues Herz bekommt. Mann, bin ich froh, dass ich dieses alte Herz nicht mehr habe. Mein früherer Mitbewohner hat mir mal gesagt, und es war ein Kompliment, er hat gesagt, du hast mir nie gesagt, wie ich zu leben habe. Und zwar deshalb ein Kompliment, weil wenn das bei ihm angekommen wäre, so und so hast du zu leben, dann hätte ich ihm keine gute Botschaft und nicht die Botschaft der Bibel vermittelt, sondern eine schlechte Nachricht. Ich hätte ihm im Prinzip diesen alten Bund mit dem Gesetz und dem Steintafeln vermittelt. Ja, Vorschriften ohne die Kraft zur Veränderung. Und das hätte ihn verurteilt zu einem aussichtslosen Kampf, sich selbst zu verändern und versuchen, irgendwie zu leben, dass er es schafft, aber er schafft es nicht. Trotzdem glaube ich, dass ich in meiner Kommunikation da auch versagt habe, weil ich rausgehört habe, dass er denkt, Glauben ist so eine Option, so ein Bonus fürs Leben. Und wenn man diese Option nicht bucht und nicht nimmt, dann gibt es keine Konsequenzen. Aber das ist nicht die Botschaft der Bibel. Denn wenn wir nicht verändert werden, wenn der Geist des lebendigen Gottes, wie es hier steht, uns nicht ein neues Herz gibt und in unser neues Herz hineinschreibt, dann haben wir immer noch so ein hartes, totes Steinherz. Dann haben wir keine Wahrnehmung für die Realität Gottes, für seine Schönheit, für seine Größe, für seine Liebe, für seine Gnade. All diese Sachen, die lassen uns kalt, die sagen uns nichts. Uns entgeht eine komplette Dimension von der Realität. Die Bibel ist da echt krass. Im Prinzip sagt sie, es ist eine Form von defizitärem Menschsein. Nicht, weil wir irgendwie weniger wert wären oder weniger Würde hätten, die bleibt immer erhalten. Aber weil wir dann hinter dem zurückbleiben, wofür uns Gott eigentlich gemacht hat. Ja, du bist für mehr gemacht als für Essen, Trinken, Schlafen, Arbeit, Hobbys und Urlaub. Du bist für Gott gemacht, für eine Beziehung mit ihm. Ein Herz, das ihn liebt, für ein neues Leben, in dem Jesus sichtbar wird. Und für die Bibel ist es eine Sache zwischen Leben und Tod. Es ist wie bei dieser Herztransplantation. Ich habe gedacht, boah, wie krass muss es sein, als allererster Mensch sich so eine Herztransplantation zu unterziehen, das an sich ausprobieren zu lassen, ein lebendiges Experiment zu werden. Aber der Arzt, der das ausgeführt hat, der hat gesagt, für einen sterbenden Menschen ist es keine schwere Entscheidung, zuzustimmen, die erste Herztransplantation der Welt zu werden. Weil er weiß, dass er am Ende ist. Wenn ein Löwe dich an das Ufer eines Flusses jagt, der voller Krokodile ist, dann wirst du ins Wasser springen in der Überzeugung, dass du die Chance hast, ans andere Ufer zu schwimmen. Aber du würdest die Chance nicht akzeptieren, wenn kein Löwe da wäre. Das Ding ist, bei Gottes Herz-OP wärst du erstens nicht der Erste, weil das schon so viele Menschen erlebt haben, und bei ihm gibt es kein Risiko. Das einzige Risiko, was du eingehst, ist, dein altes Leben loszulassen, dein altes Herz gehen zu lassen. Also Kirche, nach diesem Text kann man Kirche so definieren, als eine Gemeinschaft von Menschen, deren Herzen Jesus durch den Geist des lebendigen Gottes völlig verändert hat und zu einem attraktiven Brief für die Menschen macht. Jesus schreibt einen Brief in unser Herz, das alle Menschen lesen können. Und wenn du sagst, für mich war Gott bisher nur so eine Idee, ja, aber ich möchte erleben, dass Gott lebendig ist, ich möchte wissen, was du damit meinst. Ich möchte diese Herztransplantation, dieses neue Herz. Ich möchte dich einladen, die vielen Möglichkeiten zu nutzen, die wir nachher haben, das Gott zu sagen oder darauf einzugehen. Wenn du sagst, ich brauche Veränderung in meinem Leben, ich möchte Dinge in meinem Leben anders sehen, die sich verändern, und ich merke einfach, wie ich an meine Grenzen stoße, dann möchte ich dir auch den Gott der Bibel empfehlen und sagen, hey, bitte Gott drum, wende dich an ihn und sag ihm, hey, willst du nicht mein Leben verändern? Kannst du mir helfen, ein neuer Mensch zu werden? Das ist gute Nachricht für uns.